Hare Krishna. Das Thema, was ich heute anspreche, ist ein altes Thema, die höhere Verbindung. Ich möchte in dieser Vorlesung über drei Dinge sprechen. Einmal die Verbindung mit sich selber. Als nächstes möchte ich über einen Schutz des spirituellen Selbstes sprechen und eine praktische Übung dazu zeigen. Und schließlich möchte ich über die Verbindung der Seele mit Krishna sprechen. Die meisten Menschen sind nicht mit sich selber verbunden. Sie sind von sich selber getrennt und haben deswegen große Schwierigkeiten. Sie handeln auf eine Weise, aber denken auf eine ganz andere Art und Weise. Und durch diese Trennung geraten sie innerlich immer mehr in eine Isolation hinein, eine schließlich sehr störende Isolation. Unsere heutige Gesellschaft, und damit meine ich auch den Einfluss der Gesellschaft in eine Bewegung wie die Hare Krishna Bewegung, ist ein ganz typisches Beispiel von einer nicht verbundenen Gesellschaft. Viele Menschen haben Ideale oder Wünsche oder Vorstellungen, die in der Arbeitswelt oder in der sogenannten praktischen, realen Welt grausam jeden Morgen von ihnen begraben werden. Und das gibt ein großes Leid. Die alten Traditionen haben uns gesagt, dass wir im bedingten Leben zwei Arten des Selbstes haben. Ein angenommenes Selbst, man könnte dazu in einer heutigen Sprache die Maske sagen, in der wir uns bewegen, und ein wirkliches Selbst, ein wahres Selbst, ein unmaskiertes Selbst. In der Bhagavad Gita und in anderen Werken wird von einer bedingten Natur, das heißt der angenommenen Natur, gesprochen und dann dagegen die eigentliche, die spirituelle Natur gehalten. Wenn es einem Menschen nicht gelingt, sagen wir mal, sich mit seiner spirituellen Natur zu verbinden oder mit seinem spirituellen Selbst eins zu sein, dann wird er ein Leben führen, was ein nicht verbundenes Leben ist, nämlich wo er auf der einen Seite hier ist und seine Lebensenergie und seine Gedanken hier sind, ganz weit entfernt. Die alten spirituellen Kulturen haben uns auch Wege aufgezeigt, um in Verbindung mit uns selber zu treten. Zum Beispiel die Pilgerreise. Auf einer Pilgerreise, oder sagen, wenn man ein Mensch begibt, sich dann auf eine Pilgerreise, wenn er in Verbindung treten möchte. Zunächst einmal mit seinem eigenen Wesenskern und dann aber auch mit Gott. Bei der Pilgerreise trennt man sich zunächst einmal von den gewohnten Abläufen und den gewohnten Vorgängen, in dem man ist, und begibt sich in einen neuen Erlebnisraum hinein, wo man sich wieder mehr spürt. Ich denke, ihr alle habt heute eine solche Pilgerreise angetreten. Ihr seid zu einem Tempoprogramm gekommen, natürlich mit dem Wunsch, euch selber mehr zu spüren. Ihr habt euer Zuhause und eure gewohnten Aktivitäten verlassen und seid in den heiligen Raum getreten, den der Tempel euch gibt, wo ihr Krishna auf dem Altar sehen könnt, wo ihr eine spirituelle Vorlesung hört, die euch hoffentlich, das müssen wir noch sehen, anspricht und motivieren kann, und wo ihr Gemeinschaft habt mit spirituell ausgerichteten Menschen. Nachdem er eine Pilgerreise angetreten hat, oder sagen wir mal, bei einer klassischen Pilgerreise gibt es fünf Stufen, durch die man hindurchgeht. Erstmal der Ruf, auf die Pilgerreise zu gehen, dann die Reise selber, dann die Bemühung, diese Reise zu einer spirituellen Reise zu machen, das heißt, man chantet Mantren auf dem Wege, man tut irgendeine Form der spirituellen Praxis, dann kommt schließlich das Ankommen, dass man an dem Schrein ankommt, dem Heiligtum ankommt, dem Altar ankommt, Krishna ankommt. Hoffentlich macht ihr das bei diesem Tempelbesuch auch, dass ihr bei Krishna ankommt und nicht vorher stehen bleibt. Und dann kommt der wichtigste Teil, der fünfte Teil einer Pilgerreise, die Rückkehr. Bei der Rückkehr bringt man etwas vom heiligen Bereich zurück in den Alltag hinein und pflegt das, was man mitbringt im Alltag, sodass es zur Blüte kommt und einem tatsächlich zur Hilfe kommt. Ein spiritueller Mensch macht diese Reise in vielleicht einfacher Form jeden Tag. Er bricht auf, herzlich willkommen, schön, dass Sie in unseren Tempel gekommen sind heute. Möchten Sie sich lieber auf einen Stuhl setzen oder lieber auf ein Sitzkissen? Ein Kissen, dann organisieren wir, da in der Ecke sind welche, die Superkissen, die Tempelkissen sind da für Sie. Ein spiritueller Mensch vollzieht diese Reise eigentlich jeden Tag in seiner spirituellen Praxis. Er macht sich, wenn er sich hinsetzt und Sadhana ausübt, das heißt spirituelle Übungen ausübt, auf eine Reise in einen heiligen Bereich, und er kommt dann an und nimmt aus diesem heiligen Bereich eine Inspiration zurück in den Alltag. Eine Inspiration, mit der oder die stark genug ist, dass in seinen Alltag ein Licht gelegt wird und dass er auf diese Weise weiterhin verbunden bleibt mit seinem spirituellen Wesenskern. Sehr, sehr wichtig für einen spirituell orientierten Menschen, immer wieder anzukommen in dem spirituellen Bereich und immer wieder etwas von dort mitzunehmen. Die Schätze im spirituellen Königreich sind unbegrenzt. Ihr könnt sie niemals ausplündern. Es gibt immer mehr und immer mehr für euch mitzubringen. Und wenn ihr das dann mitnimmt aus diesem Bereich, wird es euch Licht und Inspiration geben. Es ist so wichtig für einen spirituellen Mensch, verbunden zu bleiben mit seinem spirituellen Selbst. Wenn die Verbindung abreißt zu der spirituellen Ebene, dann gerät der spirituelle Mensch in eine Art Not. Mein spiritueller Meister hat das einmal in Hamburg beschrieben, also Prabhupada hat das einmal in Hamburg beschrieben. Er sprach von dem weltlichen Leben als ein Leben, wo man leicht verbunden, also die Verbindung zum spirituellen Leben verliert. Und er gab das Beispiel eines Tauchers, der unter Wasser taucht, und dann, solange er unter Wasser ist, unbedingt die Verbindung noch braucht. In der guten alten Hamburger Zeit, also war das so, da gab es diese Taucher mit diesen riesen Taucherschädeln, wisst ihr, so aus Stahl, glaube ich. Und dann war ein Loch oben dort, wo die Fontanelle ist. Und in dieses Loch eingearbeitet war also ein Schlauch, über den der Taucher auch unter Wasser die lebenswichtige Luft zugeführt bekam. So ist es auch für einen spirituellen Menschen unbedingt nötig, dass er diesen Schlauch hat, diese Verbindung zur spirituellen Ebene, dieses gespürte spirituelle Erleben in seinem Dasein. Das wird ihm helfen, auch wenn er in der materiellen Welt beschäftigt ist und mit so vielen materiellen Dingen zu tun hat, ob das nun die Körperpflege ist, ob das der Erwerb von Geld ist, ob es in den Beziehungen, wichtige Beziehungsarbeit ist, in dem man sich beschäftigt. Der spirituelle Mensch lässt diese Verbindung niemals abreißen und hat sie immer und ist so ein wahrlich verbundener Mensch. Wenn aber bei dem Taucher ein Unfall geschieht und der Schnorchel und der Schlauch durchgeschnitten wird, vielleicht durch ein unvorsichtig vorbeifahrendes Motorboot, sich der Schlauch da einwickelt in die Schiffsschraube und dann durchgeschnitten wird, dann kommt eine Krise auf. Eine Krise in der Verbundenheit. Die Verbundenheit wird vielleicht zu seinem Naturelement gestört und er hat dann Schwierigkeiten. In unserer Tradition gibt es, um diese Verbindung aufzunehmen, zu sich selber ein sehr schönes Gebet, was ich euch gerne vorlesen möchte. Ich habe es hier rausgesucht für euch. Es geht so. Jeden Morgen tut man das verinnerlichen. Ich glaube, das kann jeder von uns tun, auch wenn man es nicht genau in dem Wortlaut macht. Ich bin von Natur aus der ewige Diener Krishnas. Aufgrund eines Unglücks habe ich mich gegen ihn gestellt und das schon seit unvordenklicher Zeit. Ich habe eine falsche Identifikation angenommen. Jetzt identifiziere ich mich mit meinem Körper und wandere fortwährend im Kreislauf der Geburten und Toden in der materiellen Welt und leide dabei die dreifachen Leiden. Doch, es ist mir ein großes Glück widerfahren. Als Ergebnis auf ein unvorstellbares Glück habe ich einen spirituellen Lehrer getroffen und durch seine Barmherzigkeit weiß ich jetzt, was ich schon vorher wusste, aber vergessen hatte. Ich bin Krishnas ewiger Diener, ein winzig kleines, spirituelles Wesen, was getrennt vom groben und auch feinstofflichen Körper existiert. Ich habe angefangen, den Lotusfüßen Krishnas aufs Neue zu dienen und folge dabei in den Fußstapfen von Lord Chaitanya Mahaprabhu. Ich verehre jetzt Sri Sri Radha Madan Mohan, das ist ein Name von Krishna. Also dies ist ein sehr interessantes und ein sehr wichtiges spirituelles Verständnis, das ein spiritueller Mensch jeden Tag aufs Neue praktiziert, löst sich von dem nicht verbundenen Selbst, diesem materiellen Selbst, dem angenommenen Selbst und kommt zu seinem eigenen Selbst, seinem spirituellen Selbst zurück. Jeden Morgen aufs Neue. Das ist nicht etwas, was, sagen wir mal, mit einer Meditation erledigt ist. Das sollte jeden Tag uns begleiten. Manche Menschen im spirituellen Leben meditieren auch so. Ich bin ein Kind der Ewigkeit, sagen sie sich jeden Morgen aufs Neue. Und fangen dann mit ihrer spirituellen Übung an, um wieder die Verbindung mit dem Selbst zu haben. Ich möchte jetzt euch eine kleine, als nächstes eine kleine Übung vorschlagen zum Schutze eures Selbstes, eures spirituellen Selbstes. Denn wenn wir in die Welt hineingehen, kann es sein, dass wir durch die vielfachen Pflichten, die wir ausüben in Bezug zu dieser Welt, aus unserer Mitte gerissen werden und in der falschen Identifizierung handeln. Außerdem scheint es sehr oft, dass die Welt uns provoziert und herauslockt aus unserer spirituellen Oase, könnte man sagen, aus unserer spirituellen Betrachtung. Es kann geschehen durch ein starkes Rückenleid. Man spürt seinen Rücken plötzlich und das nagt an einem. Es kann durch schwierige Beziehungen geschehen, dass wir provoziert werden, unsere spirituelle Stellung zu verlassen. Es kann aber auch durch die eigenen materiellen Wünsche, die in unserem Herzen noch sind, geschehen. Wünsche, die uns wie mit eisernen Ketten in die Welt ziehen, so dass wir wohl verstehen, ich will eigentlich nicht, aber ich fühle fast, dass ich muss. Ein Diener meiner vielfachen Wünsche. Es gibt eine interessante Meditation in unserer Tradition, die ich sehr gerne mit euch machen möchte. Ich möchte euch, ich weiß, dass die Hare Krishna Leute manchmal ein bisschen spröde meditierender sind, aber ich glaube, dass heute am Sonntag wir eine Schar Experimentierfreudiger haben, die durchaus gerne eine spirituelle Erfahrung sammeln wollen. Und so möchte ich euch dann bitten, ein bisschen zu meditieren mit mir. Ich gucke mal gerade her. Vor ungefähr einem Jahr setzte ich mich sehr intensiv persönlich mit einem Thema auseinander, was ich in meinem spirituellen Leben nicht so richtig verstehen konnte. Ich merkte, dass ich manchmal sehr aufgeladen bin in meinem spirituellen Leben und von großer Güte im Herzen erfüllt werde und von Liebe. Aber ich merkte, dass ich fast am nächsten Tag schon manchmal aus meiner Mitte herauskam und wieder ganz normal handelte und reagierte und viele Fehler machte. Ich habe das dann versucht zu thematisieren ich habe dann ein Buch wieder rausgekramt, Dr. Jekyll und Mr. Hyde. Vielleicht kennen es einige, das ist ein guter Doktor, der Menschheit helfen will, der aber eines Tages merkt, dass er auch Anwandlungen in sich hat, die dem eines Massenmörders gleichen. Und er beschließt dann, mit sich in eins zu werden, indem er sagt, ich will jetzt einfach nur den guten Teil leben von mir und dann will ich ein Medikament nehmen und wenn ich das Medikament nehme, dann lebe ich eben nur den schlechten Teil von mir aus. Und so bin ich also nicht unverbunden und disconnected, sondern bin verbunden. Einmal bin ich der Gute und dann bin ich der Schlechte. So ging der mit der gespaltenen Natur des Menschen um. Ich glaube, seit der Zeit ist Dr. Jekyll und Mr. Hyde ein Begriff, den vielleicht viele von uns schon in ihrem eigenen Leben verinnerlicht haben, dass man manchmal so ist und manchmal so. Und das hat mich sehr Wunder genommen. Manchmal habe ich so für mich gedacht, Satchinandan Swami, kannst du dich eigentlich überhaupt noch ernst nehmen? Ist das wirklich ernst, wenn du in Vrindavan auf den Knien rutscht und nach Krishna rufst? Oder ist es nur eine Einbildung? Wenn du doch auf der anderen Seite so zahlreiche menschlichen Fehler machst, kannst du das denn ernst nehmen? Hast du spirituellen Fortschritt gemacht? Diese Frage hat mich berührt und ich weiß von meinem Leben als jemand, der Menschen beratet, die Fragen haben, spirituelle Fragen, dass es vielen, vielen Menschen so geht. Die fragen sich, kannst du gespaltener Mensch dich eigentlich noch ernst nehmen? Was bist du? Bist du Dr. Jekyll oder bist du Mr. Hyde? Bist du ein fortgeschrittener Devotee, eine reine Seele oder ein ganz normaler 0815-Bürger? Und in dieser Zeit las ich das 10. Kanto und kam plötzlich auf eine Erläuterung von dem großen Rishi, oder großen, wie soll man sagen, Seher, Vishwanath Chakravarti Thakur, der mir in dieser, in dieser sehr schwierigen Fragestellung sehr geholfen hatte. Vishwanath Chakravarti Thakur erläutert da, dass es darauf ankommt im Leben, mit welchen Energien sich ein Mensch verbindet. Denn entsprechend der Verbindung mit den Energien wird der Mensch entweder so sein oder so sein. Mit anderen Worten, entsprechend seiner Verbindung wird seine niedere Natur gestärkt oder seine spirituelle Natur gestärkt. Und dann erklärte er das ganz feste. Er sagte, wenn ein Mensch sich mit spirituellen Tätigkeiten beschäftigt, wie zum Beispiel dem Chanten des heiligen Namens, gute Gemeinschaft mit Devotis pflegt, Krishna auf dem Altar verehrt, spirituelle Lektüre liest und auch versteht, ist er spirituell. Wenn der Mensch jedoch anfängt, sich mit materiellen Dingen beschäftigt, materieller Literatur, materiellen Gefühlen, materiellen Tätigkeiten, kann der gleiche Mensch, der vorher spirituell war, durch den Kontakt mit materiellen Dingen materiell werden. Und wenn ihr euch das mal überlegt in eurem eigenen Leben, werdet ihr das gemerkt haben. Wenn ihr in spiritueller Umgebung seid, kommen plötzlich eure spirituellen Anteile heraus. Dann werdet ihr zu unbesorgten Kindern der Ewigkeit. Ihr werdet glücklich, ihr werdet, ja Krishna, alles klar, sagt man in Norddeutschland. Wenn ihr dann aber mit materiellen Dingen und materiellen Einflüssen und materiellen Emotionen, nicht vergessen, die unterschätzt nicht die Stärke der Emotion, Gemeinschaft hat, dann seid ihr ganz anders. Dann seid ihr Mr. wer auch immer, Mr. Jekyll oder Dr. Hyde, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wer jetzt wer ist, nicht? Dann seid ihr dort anzusiedeln. Deswegen ist es für einen spirituellen Menschen, Hare Krishna Parivadi, herzlich willkommen, für einen spirituellen Menschen ganz wichtig, sich zu entscheiden, seine Freiheit zu nutzen und zu sagen, mit was will ich Gemeinschaft haben? Mit was für einer Energie will ich Gemeinschaft haben? Und nachdem diese Entscheidung gefallen ist, ist für einen spirituellen Menschen wichtig, einen Lebensplan zu machen, der es ihm hilft, mit der spirituellen Energie in Kontakt zu treten. Ich will euch jetzt mal eine kleine Meditation geben. Ups. Dazu brauche ich das hier. Und will euch mal eine Technik geben, die es euch helfen soll, eure Spiritualität zu beschützen. Man nennt diese Technik die Vani-Prakara-Technik. Das heißt, dass man sich selber durch einen Ring aus Feuer beschützt. Ich kam darauf, weil im Augenblick dieses, der Herr der Ringe so beliebt ist, dass ich dachte, jetzt werdet ihr alle Herren der Ringe werden, der Feuerringe. Ich möchte euch zunächst einmal bitten, ein Mantra zu chanten, ein einsilbiges Mantra, was eine unglaubliche spirituelle Atmosphäre hier verbringen soll. Es ist das heilige Mantra Rang. Diejenigen, die Ram Bhaktas sind, können über Ram meditieren und die anderen, Rang ist der Agni Bija, das ist das Feuermantra. Ich sage es euch mal vor und dann möchte ich euch bitten, alle einzustimmen, dass wir spüren, wie die Atmosphäre sich spiritualisiert. Ich mache einmal vor und wenn ich die Hand ermutigend hebe, dann werdet ihr alle zu Pujaris. Rang. 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 Jetzt möchte ich euch als nächstes bitten, in das Feuer zu schauen. Das ist der zweite Schritt. Und einfach euch das Feuer mal anzuschauen. Ich mache ein bisschen das Licht aus. Tut eure Augen, versuchen nur auf das Feuer zu richten und nichts anderes zu sehen. Okay, jetzt kommt die nächste Stufe. Ich möchte euch bitten, auf das Feuer zu schauen. Und dann, wenn ihr so weit seid, die Augen zu schließen und das Feuer auf den Sitz eures Herzens zu bringen. Könnt ihr das verstehen? Dass man versucht, das Feuer hereinzubringen und ins Herz hineinzubringen. Dort, wo die Überseele ist. Gleichzeitig wollen wir in Wogen die Silbe Rang chanten. Also wir chanten jetzt weiter Rang. Ram. Und dann bringen wir das Feuer, was außen ist, in unser Inneres. Ich mache einmal vor, das Ram. Dankeschön. Die dritte Stufe dieser Praxis, also ist nicht die Stufe dieser Praxis, sondern der dritte Schritt, damit wir in diese Praxis eintreten, ist, dass wir das Feuer in uns sehen und dann, während wir das heilige Ram chanten, einen Ring aus Feuer um uns herum visualisieren, der uns beschützt. Wir versuchen diesen Ring erstmal um uns herum zu legen. Ihr werdet sehen, wenn ihr chantet, wird es plötzlich alles brennen hier. Ich hoffe, dass nichts abbrennt. Und dann müsst ihr auch über den Kopf und unter euch diesen Ring aus Feuer legen. Ihr seid also in einem Ei aus Feuer eingehüllt. Versteht ihr das? ein Kreis, der in beide Richtungen geht. Eine Kugel vielleicht. Also ihr müsst ein richtiges loderndes Feuer entstehen lassen um euch herum und gleichzeitig über das Feuer im Herz meditieren. Das ist diese vedische Praxis. Ihr könnt das Feuer zur Hilfe nehmen, wenn es also zu schwierig ist, aber wir machen und dann bitte die Augen schließen und chanten. Wenn ihr soweit seid, könnt ihr die Augen wieder öffnen und dabei sein. Das ist also eine Praxis, die in den vedischen Schriften empfohlen wird. Eine Praxis, die ich nicht regelmäßig mache, sondern immer dann mache, wenn ich merke, dass ich eine Aufladung brauche. Ihr merkt vielleicht, danach fühlt man sich im Gemüt ein bisschen frischer, ein bisschen freier. Es scheint fast, als würde das mentale Feuer so ein paar Schatten weggebrannt haben. Diesen Schutz, den man um sich herum aufbaut, braucht man nicht immer aufzubauen, indem man, sagen wir mal, so eine Meditation oder es gibt ja viele andere Meditationen macht. Das wohl einfachere oder natürlichere ist, dass man durch die tägliche spirituelle Praxis dafür sorgt, dass das eigene spirituelle Feuer oder wenn ihr so möchtet, die eigene spirituelle Energie so stark ist, dass sie in gewisser Weise einen unsichtbaren Ring oder eine unsichtbare Atmosphäre um einen herum machen. Nicht? Man kann das ja sehen bei Menschen, die eine starke spirituelle Atmosphäre haben. Wenn die in unseren Lebensraum eintreten und wenn wir sie sehen, dann sagen wir, Mensch, hast du eine gute Ausstrahlung. Kennt ihr das? Sagt ihr das manchmal zueinander? Nicht? Das sind, wieso haben die ihre gute Ausstrahlung? Durch Naturkosmetik oder bei spirituellen Menschen liegt es daran, dass sie ihre spirituelle Praxis in Ordnung haben und durch diese spirituelle Praxis in der Lage sind, verbunden zu sein, verbunden mit sich selber. Ich möchte jetzt zum Schluss noch über den dritten Teil meiner Vorlesung sprechen, nämlich die Verbindung mit Krishna. Es ging mir bisher darum, eine Verbindung mit dem Selbst zu erreichen und dann unser Selbst uns zu beschützen, einen Eigenschutz zu machen. Ich habe jetzt eine Praxis erklärt, einfach weil ich ehrlich gesagt das erklären möchte, in den Universitäten, die sind sehr oft sehr experimentierfreudig, die Studenten. Und ich dachte mir, ich mache es erstmal mit euch, um ein bisschen Übung darin zu machen. Mir ist klar, dass ihr dass nur diejenigen, die mystisch aufgelegt sind unter euch, zu so einer Praxis sofort Zugang finden. Aber vielleicht hilft es einigen von euch, das manchmal anzuwenden. Die anderen werden bestimmt zufrieden sein mit ihrem Chanten und ihren spirituellen Übungen. Das ist auch, was ich selber meistens mache und was Prabhupada uns gelehrt hat. Gut, jetzt komme ich zum letzten Punkt. Der Verbindung mit Krishna. Eine Verbindung mit Krishna einzugehen, wird für die meisten von uns nur möglich sein, wenn sie den ganz tiefen Wunsch dazu empfinden. Der erste Schritt für echtes spirituelles Leben und die Grundlage für die weitere Praxis im spirituellen Leben ist der ganz tiefe Wunsch, den man immer wieder erneuern muss durch gute Gemeinschaft mit Devotees. Rupa Goswami erläutert das, indem er sagt, dass es keinen anderen Preis für Krishna-Bewusstsein gibt, diese Verbindung mit Krishna, als die intensive Begierde, diese Verbindung zu haben. Lasst niemals den Tag aufkommen in eurem Leben, wo ihr merkt, dass die Begierde weniger geworden ist und wie ihr, wo ihr dann gleichgültig mit den Schultern zockt. So ist das auch meinem Nachbarn ergangen. Wenn, so wie wir merken, dass diese Verbindung mit Krishna nicht so stark ist, sollten wir sofort etwas machen. Denn das ist der erste Ausdruck von Liebe. Liebe wird niemals dulden, wenn sie erkaltet. Man wird immer etwas versuchen, um die Liebe zu retten und auf eine höhere Stufe zu bringen. So ist es auch mit Krishna. Wenn wir sehen, dass wir nicht so an ihn denken können und nicht in ihm ruhen, dann ist es ganz wichtig, unsere Zeit so einzuteilen, dass wir eben Zeit machen, um Krishna aufs Neue zu begegnen in unserem Leben. Man soll niemals erdulden, wie die Gefühle erkalten für Krishna und einem das gleichgültig wird. Eine andere Sache, die sehr wichtig ist, wenn man die Beziehung mit Krishna erlangen will und die mir sozusagen in den letzten Monaten auffiel und dann vor einiger, gerade jüngst, ganz besonders auffiel. Du kannst nicht dein Krishna-Bewusstsein kultivieren, wenn du gleichzeitig duldest, dass schlechte Eigenschaften im Leben Überhand nehmen und stärker werden. Chaitanya Mahaprabhu drückte die Kultivierung des Krishna-Bewusstseins einmal so aus, dass er sagte, das Krishna-Bewusstsein ist uns gegeben worden wie ein Samen, den wir im Garten unseres Herzens pflegen und kultivieren müssen. Wenn der Same heranwächst im Herzen muss und zu einer kleinen Pflanze erst einmal wird und dann vielleicht zu einer ansehnlichen Pflanze, muss man ihn beschützen vor Unkraut. Das kennt unser Bhakta Bojan, unser Hausgärtner, sehr gut. Wenn du magst die tollste Pflanze haben, wenn du die, das, oder Agastya, unser Pflanzengenie, der mit den Pflanzen spricht, so muss man ihn fast nennen, ne? Wenn da Unkraut ist und sich über die noch junge Pflanze hermacht, dann wird die junge Pflanze zum Ersticken kommen. So ist es auch so, dass im spirituellen Leben ganz wichtig ist, dass ein Mensch, der spirituell Fortschritte macht, auch seine menschlichen Schwächen konfrontiert und da etwas mitmacht. Beim Gärtnern ist es so, wenn du Wasser gibst zu der Pflanze, aber gleichzeitig das Unkraut gewähren lässt, dann wirst du manchmal gar nicht die Pflanze kultivieren, sondern das Unkraut. So habe ich auch oft in spirituellen Bewegungen gesehen, einschließlich unserer Hare Krishna Bewegung, dass Menschen auf der einen Seite schon spirituell lang dabei sind, aber weil sie sich nicht die Mühe gemacht haben, das Unkraut zu jäten, haben die große menschliche Defizite, wie vielleicht Stolz, ein rücksichtsloses Verhalten, Neid, Misstrauen und. Nicht? Sehr oft habe ich auf meinen Reisen durch spirituelle Bewegungen gesehen, dass es da die größten Ego-Probleme gibt. Hare Krishna. Das liegt daran, dass diese Menschen bestimmt mit den besten Vorsätzen ihr spirituelles Leben geführt haben und auch ihr Krishna-Bewusstsein oder was immer sie kultivieren, ihr Gottesbewusstsein entfaltet haben, aber sich nicht die Zeit genommen haben oder vielleicht nicht den Mut genommen haben, das Unkraut, diese menschlichen Schwächen, die wir alle haben, zu kultivieren und rauszureißen. Nicht? Wir haben das oft erlebt und wir sollten sehen, dass das nicht im Garten unseres eigenen Herzens geschieht. Dass wir nicht den Fehler machen, den so viele gemacht haben in der Vergangenheit. Ein Gärtner muss zunächst einmal verantwortlich sein für die ihm anvertraute Pflanze und muss dafür sorgen. In meinem Leben war das, ich erinnere mich an meine Vergangenheit, ich bin wahrscheinlich ein bisschen sentimental geworden durch meinen Rückenschmerz, aber ich weiß, als ich geboren wurde, hat mein Opa eine Pflanze für mich gesät, ein Birnbaum. Ich lebte zu der damaligen Zeit auf einer Insel in Fehmarn. Fehmarn kennt bestimmt Ram Gopal zwischen Schleswig-Holstein und Dänemark. Eine Insel sieht aus wie ein Elefant, der sich zur Ruhe legt. Habe da gelebt für einige Zeit, also 7 oder 8 Jahre. Ich bin eigentlich groß geworden da. Und als ich dann in die Stadt zurückkehrte, weiß ich noch genau, hat mein Opa gesagt, zuerst einmal will ich dir deinen Baum zeigen. Ich habe ihn jetzt 7 Jahre für dich gehegt und gepflegt. Jetzt musst du es machen. Es ist dein Baum. Und ich weiß, wir haben uns dann niedergelassen in Lütmeland, hieß es, wo wir wohnten, unsere Familie, in ein Ort von Hamburg. Und ich vergaß dann die Pflanze. Und dann kriegte ich einen Anruf von meinem Opa. Meine Mutter sagte, Opa ist für dich am Telefon. Opa hat nie telefoniert in seinem Leben. Der hatte was gegen Technik. Das habe ich von ihm. Er wurde einmal von den Nazis ausgefragt und hat sich aufgeregt. Und das wurde abgehört mit so einem Tonband. Rekord. Und seit dem Zeitpunkt hat er was gegen Tonbänder und Technik überhaupt, weil er fast gefoltert wurde, weil er sich so aufgeregt hatte über Hitler. Anyways, denn der Opa hat mich dann scharf angemacht, hat gesagt, du brutaler Idiot. Das habe ich noch nie vom Opa gehört. Och, was ist los? Was habe ich verkehrt gemacht? Dein Baum geht unter. Du hast ihn für 2 Wochen nicht mit Wasser versorgt und Unkraut gejätet. Komm sofort rüber, lass alles stehen und liegen und sorg dich um deinen Baum. Und ich weiß noch, ich kam dann mit dem Fahrrad gleich an und der Opa war schon da, hatte Gartengeräte da zum Unkraut jäten und alles. Und dann habe ich das schnell gemacht, weil ich den Opa sehr liebte. Der Opa konnte alles mit mir machen. Und seit der Zeit kann ich mich noch deutlich erinnern, es ist so wichtig, seinem spirituellen Leben Wasser zuzufügen, jeden Tag aufs Neue, um die höhere Verbindung mit sich selbst und Krishna zu erlangen. Und es ist in gleicher Weise wichtig, das Unkraut zu jäten, die menschlichen Schwächen erstmal bereit zu sein, sie sich anzuschauen und dann sich fest vorzunehmen, diese Schwächen umzujäten. Gut, auszujäten oder wegzubringen. Gut, das ist meine Sonntagsvorlesung gewesen. Ich hoffe, dass da etwas für alle drin war. Ich habe überhaupt nicht die Vorlesung gegeben, die ich ursprünglich geben wollte an den Unis. Wir fahren jetzt morgen nach Radadesh, wo wir eine Art spirituelle Hochschule haben. Und dort werde ich eine Woche Unterricht geben, dass ich richtig mich zusammennehmen, dass ich am Punkt bleibe. Ich werde dann um die Segnung Anitas bitten, die eine Lehrerin ist, und nicht abschweifen, stay focused. Und dann gehen wir danach auf eine Unitour, die Sadanandi vorbereitet hat und in Zusammenarbeit mit den Kölner Devotees, Gora Krishna und so. Und wenn ihr wollt, könnt ihr ja mal vorbeikommen. Das Programm ist, kann man von Sadanandi erfragen. Und wir werden da in den Unis ein bisschen Licht bringen. Gut, da bin ich zu einem Ende gekommen. Gibt es irgendwelche Fragen, die ihr zu den angesprochenen Themen habt? Es gibt, wenn ihr so wollt, einen Landeplatz für Krishna in dieser Welt, wo Krishna, der von der spirituellen Welt herabsteigt, als Avatar, immer wieder aufs Neue landet oder erscheint. Dieser Landeplatz oder dieser Erscheinungsort ist in der Gemeinschaft von Devotees. Devotees können also Krishna manifestieren. Die Heiligen Schriften sprechen über Krishna in theoretischer Art und Weise, indem sie darauf hinweisen, auf Übungen und auf Praktiken. Wenn die Devotees jedoch, die sprechen über Krishna auf praktische Art und Weise. Hare Krishna Narayani, du kommst gerade richtig. Hare Bol Bhajanda, wir fangen gleich mit den Dias von Vrindavan an, die ich geknipst habe. Schön, dass ihr da seid. Krishna erscheint in der Gemeinschaft von Devotees auf praktische Art und Weise und spricht darüber auch zu seinem geliebten Devotee Narada Muni. Er sagt, Narada, ich bin nicht auf den Vaikuntha-Planeten zu Hause, noch bin ich in den Herzen der mystischen Yogis. Ich bin dort, wo meine Devotees über mich singen und sprechen. Krishna erscheint in der Mitte seiner Devotees. Und wenn du mit Devotees Gemeinschaft pflegst, wirst du Krishnas Nähe spüren. Du wirst das empfinden in deinem eigenen Herzen. Krishna ist auch gegenwärtig im Deti, als Achan-Avatar. Der Deti von Krishna hat 4 transzendale Vorzüge. Sehr interessant. Wenn du vor den Detis triffst, wirst du zunächst einmal spüren, dass du angenommen bist von Krishna. Habt ihr das schon mal gespürt? Man tritt vor den Detis und denkt, Krishna nimmt mich an. Das nächste ist, dass die Detis im Herzen Zuversicht inspirieren. Wenn du vor den Detis betest, dann denkst du, es ist möglich für mich, Krishna-Bewusstsein zu praktizieren. Und das nächste ist, das vierte ist, dass die Detis dich Krishnas Zuneigung verspüren lassen. Nicht? Du spürst die Detis, keiner hat läuft vor Detis weg normalerweise. Es gibt noch eine vierte Eigenschaft. Ich will darüber mal in Sanskrit sprechen. Ich habe sie jetzt gefunden in den Heiligen Schriften, was für 4 Eigenschaften der Deti hat. Aber er nimmt dich an, und ich kann mich jetzt ganz deutlich erinnern, er inspiriert Zuversicht im Herzen. So, Krishna erscheint sicherlich in Form des Detis auch. Aber besonders erscheint Krishna dort, wo seine Devotees zusammenkommen und den heiligen Namen chanten. Da erscheint er ganz, ganz sichtbar. Deswegen ist es für uns als Devotees hier in Goloka Dham so wichtig, dass wir an uns selber arbeiten, sodass wir eine richtige Devotee-Community bilden können, in der Krishna immer wieder aufs Neue erscheint und dass Devotees, wie soll ich mich ausdrücken, von überall sich angezogen fühlen zu diesem Projekt. Wenn Devotees das machen, was sie machen sollen, über Krishna hören und chanten, erscheint Krishna sehr oft. Das haben wir auf dem Silvesterfest gemerkt, nicht? Wo wir also abends über Lord Chaitanya gehört haben, wo lange Bhajans stattgefunden haben, wo sich die Devotees mit tiefen spirituellen Themen begegnet sind. Und so, das passiert in der Gemeinschaft mit Devotees. Manche von uns sind vielleicht noch nicht gemeinschaftsfähig, wie zum Beispiel ich. Die müssen eben an sich arbeiten, um Krishna erscheinen zu machen. Und das heißt, jeder von uns muss in seinen Garten rein und, Entschuldigung, hab niemals Rückenprobleme. Also das wünsche ich nicht mal meinem Schlimmsten. Also ich habe keine Feinde, aber das würde ich nicht mal Wilhelm Busch oder wie der heißt, der Präsident da von Amerika wünschen. Ach, Rückenschmerzen. Gut. Ja? Gut. Ja. Was auch immer die Schwierigkeiten sind, die, also ich glaube, jeder erfindet oder jeder findet seine Schwierigkeiten auf dem Wege. Es ist wichtig, dass man sich diesen stellt und dann da etwas gegen macht. Mhm. Toll. Ja, ich möchte jetzt sehr gerne euch inspirieren, euch einladen, actually, auf eine Reise, eine weite Reise. Dieses Jahr waren wir in Vrindavan wieder und haben dort das Govardhan Retreat besucht. Ich werde euch am Schluss der Dia-Serie über dieses Govardhan Retreat berichten, also mit den Dias, und werde dann da vor über ein paar heilige Orte in Vrindavan berichten, auf eine besondere Art und Weise, hoffe ich. Also ich hoffe, dass es euch gefällt. Wir brauchen jetzt ungefähr, darf ich mal sehen, Gora Hari, bist du hier? Bist du fertig soweit? Oder? Ja, wir brauchen noch ungefähr 3 Minuten. Würde ich sagen, machen wir eine kleine Pause. Bewegt euch aber bitte nicht zu weit weg, sodass wir dann anfangen können. Vielen herzlichen Dank für eure Teilnahme. Alles Liebe und Gute und Hare Krishna. Bis in 3 Minuten.